ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Henselt und dem Thema zwischen Irankrieg und Kaufprämie. Kommt jetzt der E-Auto-Boom? Die Liebe der Deutschen zum E-Auto hat sich ja lange Zeit in Grenzen gehalten. Aber gerade im Moment sieht es so aus, als könne sich das ändern. Der Blick auf die Preise an der Tankstelle bringt den einen oder die andere offenbar dazu, die Meinung zum Elektroauto zu überdenken. Im Mai war jedes vierte neu zugelassene Auto in Deutschland elektrisch. Kommt jetzt also die Wende auf dem Automarkt? Sind Elektrofahrzeuge das neue Must-Have und dank der staatlichen Prämie auch für immer mehr Leute finanzierbar? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur mit Hendrik Kafsack. Er ist EU-Korrespondent bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und mit dabei ist auch Christina Kunkel. Sie schreibt als Reporterin bei der Süddeutschen Zeitung über Automobilindustrie und Mobilität. Und mitdiskutieren wird auch Peter Mock. Er ist Managing Director beim ICCT, beim International Council on Clean Transportation Europe. Es ist eine unabhängige, gemeinnützige Forschungsorganisation, die sich eben mit dem Thema Klimaschutz im Verkehrssektor beschäftigt. Herr Mock, Irankrieg, E-Auto-Prämie, würden Sie sagen, das sind schon die beiden Treiber, die jetzt der E-Mobilität im Moment zum Erfolg verhelfen?
Ja, es gibt, denke ich, noch weitere Parameter. Also was mir dazu noch einfällt, sind die sogenannten CO2-Standards auf europäischer Ebene. Das ist sicherlich ein Treiber für die Hersteller, weil sie da gewisse Ziele erreichen müssen. Und ich glaube, auch international gibt es einfach immer stärker einen Trend hin Richtung Elektromobilität, natürlich in China, aber das ist gar nicht so bekannt, auch in vielen anderen Ländern, Vietnam, Thailand, Türkei, Indonesien, das sind alles Länder, wo es gerade richtig, richtig abgeht in Sachen Elektromobilität und ich glaube, das trägt auch bei. Aber ja, also ganz konkret für hier in Deutschland im Moment sind das, glaube ich, vor allem die Spritpreise und die Bonuszahlung der Bundesregierung.
Also würden Sie sagen, es ist eben nur dieser aktuelle Boom ein Stück weit ein Zeichen dafür, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt E-Auto-Fans wirklich sind, sondern eben einen großen Anteil hat auch politische Steuerung?
Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass es nicht nur darum gehen kann, dass Leute Fan von Elektroauto sind. Natürlich haben die Fahrzeuge, ja, bringen einen gewissen Fahrspaß mit sich, sind leiser. Das sind natürlich auch Dinge, die da mit reinspielen sollten beim Kauf. Aber ganz wichtig finde ich die ökonomische Seite. Also eigentlich wollen wir ja dahin, dass Elektroautos sich rentieren und zwar idealerweise auch ohne eine Förderung rentieren. Und da kommen wir immer näher ran. Also die Fahrzeuge werden in der Produktion günstiger, die Batteriepreise sind schon sehr stark gefallen, werden weiter runtergehen. Und wir kommen immer mehr an den Punkt, wo es deutlich wird, dass Batteriefahrzeuge die günstigere Alternative sind zu Verbrennungsmotoren. Von daher glaube ich, dass die Leute einfach auch zum großen Teil hoffentlich ganz kühl rechnen und sich überlegen, ein Elektroauto lohnt sich für mich, deswegen schaffe ich es mir an. Damit spare ich in den nächsten Jahren auch viel Geld.
Also nicht nur eine Herzensentscheidung, sondern eine auch mit Blick auf den Geldbeutel im Moment. Frau Kunkel, Höhenflüge für die E-Mobilität gab es ja in der Vergangenheit immer wieder mal, zuletzt Mitte 2023. Und man muss schon sagen, diese Höhenflüge, die waren immer wieder auch schnell vorbei. Denken Sie, dieser aktuelle Boom, der wird nachhaltiger? Und wenn ja, warum oder warum nicht?
Ja, also dass dieser Höhenflug damals vorbei war, hatte ja sehr viel damit zu tun, dass diese Kaufprämie quasi über Nacht gestrichen wurde. Jetzt hat man zumindest, was das angeht, mehr Planungssicherheit. Ja, die Mittel werden ja ungefähr für 800.000 Fahrzeuge reichen, was die Regierung sagt. Und jetzt sind gerade mal 50.000 Anträge eingegangen. Also da kann man zumindest sagen, okay, es reicht auch noch, wenn ich mir in ein, zwei Jahren vermutlich so ein Elektroauto kaufe und dann die Prämie noch nutzen kann. Und ich denke auch schon, dass es was ja mit dem Herzen und mit dem Ausprobieren zu tun hat und dass jetzt immer mehr Menschen auch jemanden kennen, der ein Elektroauto fährt oder selbst mal eins gefahren sind. Das war ja lange so, dass viele Leute gesagt haben, ich bin noch nie in so einem Ding gesessen. Und dass sie dann auch merken, diese ganzen Mythen, dass das alles zu kompliziert und Reichweitenangst und so, dass das alles unberechtigt ist. Und ich glaube schon, dass dieser kleine Boom jetzt auch deshalb länger anhalten wird, weil die Menschen die Erfahrung machen, es funktioniert wirklich.
Herr Kafsack, wenn die E-Autos zumindest ein Stück weit boomen, stellt man sich ja schon die Frage, was da gerade in Brüssel passiert. Also nach wie vor lobbyiert die deutsche und ja auch die europäische Autoindustrie immer noch gegen das, ich sag mal in Anführungszeichen, sogenannte Verbrennerverbot in der EU. Könnte man angesichts der aktuellen Zulassungszahlen diese Diskussion nicht einfach jetzt ad acta legen?
Zum einen, kurz vorweggeschoben, gestehen die Hersteller natürlich hier in Hintergrundgesprächen durchaus zu, dass der Irankrieg einen regelrechten Boom ausgelöst hat und sie davon stark profitieren. Zum anderen hat sich an der Lobbyarbeit gegen das Verbrennerverbot nicht viel geändert. Mhm. Und ich sehe auch nicht, dass jetzt die aktuelle Entwicklung irgendeinen Einfluss auf diese Diskussion haben wird. Zum einen darf man nicht vergessen, es gibt nicht nur Deutschland, sondern es gibt andere Länder, die sich immer noch viel, viel schwerer mit der Elektromobilität tun. Da wird der Widerstand in dem Sinne auch nicht abnehmen. Und zum anderen ist es natürlich trotzdem so, dass ein 100%-Ziel 2035 halt dann doch auch ein ehrgeiziges Ziel ist und jede Erleichterung der Branche im Zweifel hilft aus ihrer Perspektive.
Diese Diskussion auf europäischer Ebene, die werden wir im Laufe der Sendung auch nochmal diskutieren, auf jeden Fall, und vertiefen. Sie haben aber gerade, finde ich, einen ganz interessanten Punkt genannt, den wir uns jetzt als erstes nochmal anschauen, nämlich, dass die Situation mit Blick aufs E-Auto eben sehr unterschiedlich ist. Also vielleicht nochmal an Sie die Nachfrage. Ich habe jetzt gesagt, wir haben einen E-Auto-Boom oder der kommt gerade so. Für Deutschland würden Sie sagen, ja, kann man Haken dran machen, wir haben einen Boom. Wo boomt es denn noch nicht so aus Ihrer Sicht?
Also ich denke, man kann schon sagen, es gibt einen europäischen Boom. Nur ist immer die Frage, von was für einer Basis kommend. Boom heißt ja nicht zwingend überall das Gleiche. Ich habe vor 2 Tagen mit dem Energiekommissar Jörgensen gesprochen, der sagt, wir sehen überall, dass die E-Mobilität anzieht. Und trotzdem ist es natürlich so, dass in Bulgarien das Level, von dem man kommt, ein viel, viel, viel niedrigeres ist als in Deutschland. Oder meinetwegen in den Niederlanden, wo es ohnehin schon sehr hoch ist. Vor dem Hintergrund kann man halt eben nicht davon reden, dass überall in Europa jetzt die E-Mobilität praktisch die Mehrheit der Verkäufe betrifft und überall der Enthusiasmus groß wäre.
Darf ich da kurz reingehen?
Na klar.
Ich finde es ganz wichtig, aber zu betonen, dass zum Beispiel in Bulgarien oder in Polen oder vielen anderen Ländern in Europa die Neufahrzeuge keine große Rolle spielen, sondern traditionell ist es so, dass die Verbraucher dort Gebrauchtfahrzeuge kaufen, die zum Beispiel aus Deutschland dann in zweiter Hand dorthin verkauft werden. Und die Gesamtzahl der Neufahrzeuge in Europa setzt sich eigentlich nur aus ganz wenigen Ländern zusammen. Das sind Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Diese 4 Länder zusammen haben, wenn ich es richtig weiß, um die 70% aller Neuzulassungen in Europa. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es in diesen Ländern läuft, also dass da die Elektromobilität sich durchsetzt. Und wenn das funktioniert, dann geht das quasi ganz natürlich sozusagen in zweiter Hand über in die anderen Länder.
Also dieser Erfolg von den E-Autos hängt an einigen Ländern. Frau Kunkel, hängt er denn auch tatsächlich an Menschen wie Ihnen und mir oder sind nach wie vor eben gewerbliche Kunden die größten Treiber dieses aktuellen Hochlaufs der E-Mobilität?
Also wenn man jetzt die Neuzulassungen nimmt, dann sind immer noch gewerbliche Kunden, ja, machen so 2/3 aus. Also da sind Privatzulassungen immer noch in der Minderheit. Aber wenn dann diese gewerblich genutzten Autos, das sind ja in der Regel Leasingfahrzeuge, die dann 2-3 Jahre gefahren werden, dann kommen sie eben zurück auf den Gebrauchtwagenmarkt und sind dann auch deutlich günstiger. Und dann können eben Privatkunden sich diese Autos kaufen. Das ist ja auch einer der Konstruktionsfehler der E-Auto-Prämie, so sehr man sie loben mag, dass dort eben Gebrauchtfahrzeuge nicht berücksichtigt werden, was ja eigentlich für viele Menschen der Weg ist, sich ein Auto zu kaufen, dass sie halt sagen, ich möchte eigentlich einen Gebrauchtwagen, weil den kann ich mir eher leisten. Aber die gilt ja leider nur für Neufahrzeuge im Moment.
Auf die Prämie würde ich sagen, schauen wir noch. Eine Frage noch, wenn wir auf die E-Mobilität schauen, wenn die hochläuft, was heißt das eigentlich für einen Verbrenner? Sind die mittlerweile Ladenhüter oder kauft die auch noch jemand?
Ich gebe die Frage. Also der Anteil geht auf jeden Fall deutlich runter. Wir hatten letztes Jahr in Europa ungefähr 40% noch reine Verbrenner. Und das ist innerhalb von einem Jahr auf 31% runtergegangen. Also von 40% auf 30% innerhalb von einem Jahr. Und auf der anderen Seite, diese 10%, die da jetzt fehlen, sind direkt Richtung Elektromobilität gewandert und sind da dazugekommen. Also man sieht ganz deutlich, dass die Verbrenner an Marktanteilen verlieren.
Wie sieht's aus mit den Hybriden, die ja lange gerade auch in Deutschland sehr nachgefragt werden? Frau Kunkel, wie ist da der Trend im Moment?
Also da ist zum Beispiel bei den Dienstwagen, gewerbliche Flotten sind Hybride immer noch ein großes Thema. Da kam ja auch heute aktuell die Nachricht, dass die EU jetzt überlegt, offenbar auch auf chinesische Hybridautos Zölle zu erheben, weil einfach die Chinesen jetzt gemerkt haben, ja, hier in Europa sind Hybride sehr gefragt und sie können die zollfrei hier verkaufen. Und deswegen ist es tatsächlich immer noch ein wichtiges Thema. Und leider werden eben diese Hybride immer noch sehr stark subventioniert. was natürlich aus Klimaschutzgesichtspunkten nicht so wirklich sinnvoll ist.
Das Stichwort chinesische Hersteller, das spielt natürlich auch eine große Rolle, wenn wir auf die aktuelle Entwicklung bei den E-Autos gucken. Wenn man jetzt auf die Zahlen seit Anfang des Jahres schaut, kann man denn sagen, wer von diesem Boom profitiert? Also welche Hersteller, welche Unternehmen verkaufen am meisten Autos bei uns in Deutschland und auch in Europa?
Ja, also ist es tatsächlich so, da gab es ja die ganze Zeit sehr viele Gerüchte, vor allem auch bei dieser Prämie, wer profitiert davon. Man kann auf jeden Fall sagen, dass chinesische Hersteller sehr schnell an Marktanteilen gewinnen. Es ist zwar immer noch natürlich in einem kleinen Maßstab, also sie sind jetzt insgesamt bei 5% ungefähr von den Marktanteilen, aber wir haben jetzt gestern endlich mal aktuelle Zahlen über diese Prämien bekommen und da sind die chinesischen Hersteller schon bei 15%. Also dann merkt man schon, die profitieren überproportional von diesen Förderungen und auch insgesamt ist der Marktanteil gewachsen und wenn es so weitergeht, werden sie vermutlich sich auch irgendwann die nächsten 1-2 Jahre Richtung 10, vielleicht auch 15% nähern.
Also einerseits historisch ist das nicht das erste Mal, dass wir sowas sehen. Wir haben das schon mal erlebt mit den japanischen Herstellern in den 80er Jahren, dann kamen die koreanischen Hersteller. Und in beiden Fällen hat sich das in Deutschland so auf einem Level von ungefähr 10% Marktanteil eingependelt. Kann durchaus sein, dass es mit den chinesischen Herstellern ähnlich läuft, aber andererseits muss es nicht sein. Kann dann auch sein, dass wir einen größeren Marktanteil erreichen. Aber ich wäre vorsichtig, jetzt aus den bisherigen Zahlen für die Förderung etwas abzuleiten, weil es gibt da Gerüchte, aber es gibt einfach noch keine gute Datenbasis. Und diese 15%, die Sie gerade erwähnten, Frau Kunkel, also 15% Anteil chinesische Hersteller angeblich bei den Förderungen jetzt, das würde ziemlich genau dem europäischen Durchschnitt entsprechen, weil europaweit machen die Hersteller bei den Batteriefahrzeugen 15% aus.
Die chinesischen.
Wobei man chinesisch in Anführungszeichen sagen muss, weil die Hälfte davon ungefähr sind Volvo-Fahrzeuge. Mhm. Und das ist natürlich eigentlich eine traditionell europäische Marke, die aber von einem chinesischen Hersteller jetzt inzwischen aufgekauft wurde. Bei den Plug-in-Hybriden ist es viel mehr. Also da haben die chinesischen Hersteller einen deutlichen Anteil. Da ist es einfach aktuell interessant für die Chinesen hier zu verkaufen, weil sie keine Zölle zahlen müssen. Und andererseits, weil diese Plug-in-Hybride in China nicht mehr so gefragt sind. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn die chinesischen Hersteller das gerade nach Europa schiffen können, das Produkt, das dort nicht mehr gewollt wird.
Also ich meine, wenn wir bei 15% für die chinesischen Hersteller sind, jetzt bei den Autos, die eben aktuell mit einer Kaufprämie gefördert werden, dann bleibt ja ein großes Stück von diesem Kuchen auch noch für die Deutschen, für die Europäischen oder halt auch für andere Hersteller. Sie haben gerade gesagt, die Japaner, die Koreaner, klar, auch die US-amerikanischen Marken. Kann man denn die Deutschen da jetzt im Moment irgendwie einsortieren? Haben die da jetzt ein Stück weit aufgeholt? Ich meine, Sie hören ja wahrscheinlich, Herr Kafsack, auch in Brüssel, was die Autoindustrie da an Argumenten vorträgt in der aktuellen Diskussion um Verbrenner oder Nichtverbrenner. Also wie gut stehen die denn da im Moment da? Wie treten die da im Moment auch auf?
Die Argumentation hier ist, wir bauen eigentlich hervorragende Autos, die besten der Welt. Ich formuliere es jetzt bewusst ein bisschen überspitzt, sind aber wegen der unfairen Praktiken der Chinesen mit dem Rücken an die Wand gedrängt und brauchen deshalb Schutz und Entlastung an allen Fronten, was für mich immer nur so bedingt zusammenpasst. Ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich so ist, dass die Chinesen einfach gute Autos bauen und natürlich die billig auf den Markt bringen, was in gewisser Weise aber natürlich auch in unserem Interesse sein kann und vielleicht sogar sollte, wenn wir die E-Mobilität voranbringen wollen. Denn es kann auch nicht jeder ein teures europäisches Auto kaufen. Also vor dem Hintergrund, guckt da so ein bisschen differenzierter drauf. Es ist einfach natürlich auch so, dass im Augenblick das Narrativ ist, alle werden von China an die Wand gedrängt und brauchen deswegen Entlastung und das spielt der Lobby, um es mal so zu formulieren, natürlich auch in die Hände.
Also fordern die Schutz vor chinesischen Autos in Europa oder kommt daher auch diese Diskussion um das Verbrennerverbot und ein mögliches Aufweichen dieses Verbots? Also was treibt diese Diskussion?
Es ist natürlich immer beides. Es ist zum einen, wobei man da auch wieder differenzieren muss, ob man mit französischen oder deutschen Herstellern spricht beispielsweise oder italienischen auch. Die Deutschen sind immer sehr zurückhaltend, wenn es um eine Abschottung gegenüber China geht, weil sie ja selbst auch Interessen in China haben und kein Interesse an Handelskonflikten haben. Wobei der Ton sich dort auch stark gewandelt hat. Zumindest erstmal hinter verschlossenen Türen wird da schon Schutzmaßnahmen inzwischen das Wort geredet. Das klang vor einem Jahr noch ganz anders. Und zum anderen geht es natürlich darum, Entlastung zu bekommen, wobei Entlastung jetzt übersetzt wird, dann in dem Fall mit weniger strikte Anforderungen, was Verbrennerverbot und ähnliche Dinge betrifft.
Ich wollte gerade noch sagen, ich möchte es einerseits nicht schlecht reden. In In dem Sinne, dass die deutschen Hersteller, glaube ich, sehr, sehr gute Elektromodelle haben und inzwischen auch Platz 2 weltweit haben, was die Produktion von Elektrofahrzeugen angeht. Also China ist auf Platz 1 unangefochten, aber der zweite Platz gehört den deutschen Herstellern. Und auch in Europa kommt jedes zweite Elektroauto aus Deutschland, wird dort produziert. Also wir sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und andererseits, das hat Herr Kafsa, glaube ich, richtig gesagt, die deutschen Hersteller sind halt sehr stark in einem Premium-Segment aufgestellt und ganz bewusst haben sich dorthin bewegt. Und es gibt einfach so ein Vakuum von bezahlbaren Fahrzeugen, das gefüllt werden muss. Also es gibt einfach Menschen, die brauchen bezahlbare Mobilität natürlich. Und da gibt es Studien dazu, die zeigen, dass gerade nach der Corona-Krise, als es ja auch ein bisschen knapp mit Teilen war und das Angebot nicht so groß war, dass die Hersteller da einfach relativ schamlos ihre Profite erhöht haben und sehr gut verdient haben. Also über 200 Milliarden Euro insgesamt, die großen 5 Hersteller in Europa in den letzten Jahren. Und das bricht jetzt so langsam weg. Aber das heißt natürlich trotzdem, dass sie gut verdient haben und eigentlich auch sehr gut investiert haben hätten können. Aus meiner Sicht jetzt nicht ganz großen Schutz bedürfen, sondern das ist einfach eine Situation, mit der sie zurechtkommen müssen, ein Wettbewerb, dem sie sich stellen müssen und dem sie mit Innovation und dann hoffentlich auch mit niedrigeren Preisen begegnen müssen.
Das ist so ein bisschen, finde ich, eine zweigeteilte Diskussion. Oder einerseits sagen viele Expertinnen, die Mehrheit auf jeden Fall, wir brauchen die E-Mobilität eben aus Klimaschutzgründen. Andererseits haben wir in Deutschland, in Europa natürlich auch ein Interesse daran, dass unsere, in Anführungszeichen, Industrie davon profitiert. Frau Kunkel, gelingt dieser Spagat vielleicht jetzt noch nicht so ganz, wie Herr Mock gerade gesagt hat, weil die Hersteller vielleicht bei uns auch noch nicht so weit sind, aber gucken Sie da positiv in die Zukunft, dass wir eben diesen Spagat Klimaschutz auf der einen Seite und Unterstützung unserer heimischen Wirtschaft auf der anderen Seite, dass wir den irgendwie hinkriegen?
Ja, das ist tatsächlich gerade so das schwierigste Thema. Eben genau diese Frage, auch wie verdient man mit Elektromobilität Geld? Und für die deutschen Hersteller ist es natürlich die Frage, wann verdiene ich mit einem Elektroauto genauso viel Geld, wie ich es mit einem Verbrenner tue? Und im Moment ist eben noch ganz klar, da sind wir auch wieder bei dieser Frage mit den Plug-in-Hybriden, wenn ich halt eben an einem Plug-in-Hybrid deutlich mehr verdiene als an einem Elektroauto, ist mir daran gelegen, möglichst viele von diesen Plug-in-Hybriden zu verkaufen. Andererseits möchte ich natürlich auch meine Wettbewerbsposition nicht verlieren. Und das ist im Moment so ein bisschen dieser Zwiespalt, wo die deutsche Autoindustrie nicht so genau weiß, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe das Gefühl, sie wollen sich irgendwie auf der einen Seite ein bisschen Zeit erkaufen und hoffen, dass sie einfach noch ein bisschen länger mit ihren altbekannten Sachen eben das Geld verdienen. Aber auf der anderen Seite ist die Erkenntnis schon da, dass wenn man jetzt zu langsam ist und eben chinesischen Herstellern zu sehr das Feld überlässt, dass man dann vielleicht einfach bei Elektroautos so viele Marktanteile verloren hat, die man nicht mehr aufholen kann. Also ich verstehe schon diesen Zwiespalt und ehrlich gesagt bin ich auch froh, dass ich nicht auf einem Managersessel sitze und da jetzt entscheiden muss, was jetzt der richtige Weg ist.
Herr Mock, aus Ihrer Sicht, was wäre denn der richtige Weg für die Unternehmen? Ich meine, diese Zweigleisigkeit, die Frau Kunkel gerade beschrieben hat, die kostet ja auch Geld. Also wenn ich am Verbrenner optimieren muss und gleichzeitig das E-Auto vorantreiben, gibt es auch nicht für umsonst.
Das kostet Geld, ja, ja. Und das kritisiere ich, dass gerade die deutsche Autoindustrie sozusagen eine Scheinlösung nach der anderen verfolgt hat. Also zuerst waren es die Dieselfahrzeuge, mit denen dann getrickst wurde. Dann ist dieses Luftschloss in sich zusammengefallen. Dann gab es eine Zeit lang die Hybride, die wurden aber sehr stark auf Leistung getrimmt, anstatt auf Verbrauch und CO2. Dann ging es um die Kraftstoffe, die Biokraftstoffe, die synthetischen Kraftstoffe, E-Fuels. Das sind alles so Scheinlösungen, die einfach wahnsinnig teuer sind. Und dieses mehrgleisige Fahren ist sehr teuer. Und auf der anderen Seite, das haben wir mit China gesehen, die haben einfach die Entscheidung getroffen, batterieelektrisch. Und dann haben sie konsequent diesen Weg verfolgt und haben den sehr effizient einfach durchgezogen und können deswegen günstige Fahrzeuge anbieten, unter anderem.
Wobei, ich wenn glaube, ich da kurz reinfragen darf, ist das Argument der Autoindustrie denn falsch, dass die Mehrgleisigkeit auch deswegen Sinn hat, weil es ja noch einen Weltmarkt gibt, der im Zweifel nicht auf E-Mobilität ausgerichtet ist?
Das glaube ich nicht, weil dieser Weltmarkt, der verändert sich gerade rasant. Ich hatte schon gesagt, also China weiß man, da sind die Hälfte der Fahrzeuge heute schon batterieelektrisch. Aber Vietnam zum Beispiel 40%, Thailand 25%, Türkei innerhalb von wenigen Jahren jetzt auf 20% Marktanteil gestiegen.
USA, mal ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen.
USA ist die Ausnahme, genau richtig. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also nicht für alle Hersteller, aber jetzt für einige der deutschen Hersteller ist das ein Problem, weil sie eben gleichzeitig den US-Markt versuchen zu bedienen, den chinesischen Markt, der in eine ganz andere Richtung geht, rein elektrisch, und dazwischen noch den europäischen Markt und dann noch die ganzen anderen Länder, Rest of World. Das ist natürlich komplex und da gebe ich Frau Kunkel recht. Also ich möchte auch gerade nicht in deren Schuhen stecken. Aber ich finde, also um darauf zurückzukommen, weil Sie gefragt haben, was wäre der richtige Weg? Und ich denke, der richtige Weg ist schon aus europäischer Politikperspektive, dass man den Herstellern sozusagen Leitplanken setzt und sagt, wenn wir jetzt sozusagen die Entscheidungen nur euch überlassen, ihr, die ihr größtenteils quartalsmäßig denkt in Profiten, dann besteht die Gefahr, dass ihr zu kurzfristig denkt und sozusagen kurzfristig auf Lösungen setzt, die euch einen hohen Profit versprechen. Was wir brauchen, ist schon auch eine langfristige Sicht, dass man eben sich bewusst macht, langfristig geht es ganz klar in Richtung reine Elektrofahrzeuge. Und da müssen wir uns sicher aufstellen und in Europa produzieren und von Europa in den Rest der Welt exportieren. Und ich glaube, da sind gerade diese CO2-Standards auf europäischer Ebene sehr, sehr wichtig.
Aber da führt natürlich die aktuelle Diskussion auf europäischer Ebene in eine ganz andere Richtung. Also ehrlich gesagt, so als normaler Zeitungsleser, Radiohörerin, Fernsehzuschauer, blickt man ja auch gar nicht mehr so richtig durch, was die EU beim Thema Verbrenner eigentlich will. Herr Kafsack, Sie sind der EU-Experte. Können Sie mal ganz kurz für uns zusammenfassen, wo stehen wir eigentlich bei dieser Diskussion rund um den Verbrenner? Also was will die EU?
Die Antwort kann eigentlich nur Nein lauten, wenn Sie halt ganz kurz zusammenfassen, wo stehen wir bei der Diskussion. Aber ich will es versuchen.
Gut, früher haben wir gesagt, die folgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden, aber vielleicht können wir versuchen,
es zu schaffen. Also ganz so lange brauche ich dann, glaube ich, doch nicht, aber ich versuche es mal kurz und knapp zu machen. Es gab das Verbrennerverbot 2035, was auch schon eine verkürzte Darstellung ist, aber da höre ich jetzt auf. Im Dezember hat die Kommission dann maßgeblich auf Druck Deutschlands, der Christdemokraten, verschiedener Kräfte vorgeschlagen, dieses Ziel aufzuweichen, in dem Sinne, dass man gesagt hat, die CO2-Emissionen müssen nur noch 90% runter, nicht mehr 100% runter bis 2035. Die Lücke muss aber so gefüllt werden, indem mehr, vereinfacht gesagt, Biokraftstoffe betankt werden und die Autos aus grünem Stahl hergestellt werden, damit man die gleiche CO2-Einsparung bekommt. Das ist schon kompliziert genug. Jetzt wird darüber im Europaparlament und im Ministerrat beraten und es gibt alle möglichen Ideen im Europaparlament, wie man das Ganze weiter aufweichen kann. Es steht jetzt aktuell ein Vorschlag im Raum, der vorsieht 90% Einsparung minus weitere Einsparungen, wenn man grünen Stahl und Biokraftstoffe verwendet. Es läuft am Ende darauf hinaus, dass man dann nur noch 73% einsparen müsste, CO2 bis 2035. Dann wäre das Ziel
aber
deutlich
das heißt,
stärker aufgeweicht.
Der Verbrenner wird noch länger bei uns auf den Straßen neu.
Das heißt, dass der Verbrenner noch auf der Straße rollen könnte und 2035 noch verkauft werden darf. Die Kommission wollte das Ganze praktisch ursprünglich auf Hybride und alle möglichen anderen Modelle beschränken, den Verbrenner aber nach wie vor verbieten, also den wirklich reinen Verbrenner, aber ist damit gescheitert. Es gab einfach zu viel Druck und jetzt heißt die Antwort tatsächlich, Verbrenner bleiben erlaubt unter bestimmten Bedingungen. Und welche Bedingungen das genau sind, das wird jetzt ausgehandelt, aber es ist ganz klar, dass es nicht bei dem Kommissionsvorschlag bleiben wird, sondern dass das Ganze noch weiter aufgeweicht wird aus der Perspektive der Verbrennerverbotsanhänger.
Das ist jetzt wahnsinnig kompliziert, da gebe ich Ihnen recht, aber es war eigentlich ganz einfach. Also die EU-Kommission hatte eigentlich ein ganz, ganz einfaches Gesetz und dass es jetzt verändert werden soll, das kam ja rein auf Druck der Autoindustrie, weil die Autoindustrie gesagt hat, uns brechen die Profite weg, bitte helft uns. Und daraufhin musste die EU-Kommission einen Vorschlag machen. Und dieser Vorschlag wird jetzt aktuell so durchlöchert wie so ein Schweizer Käse. Und das, was dann am Ende rauskommt, ja, da muss man dann gucken, ob das überhaupt noch eine Wirkung entfaltet.
Aber jetzt haben Sie ja gerade gesagt, eigentlich, Herr Mock, die Unternehmen brauchen klare Leitplanken.
Genau, richtig. Das finde ich so fatal, weil halt sozusagen dieser alte Lobby-Mechanismus greift, dass die Hersteller sozusagen, wann immer sich die Möglichkeit bietet, eine Regulierung aufzuweichen, diese Chance nutzen, weil es letztlich im Interesse ihrer Aktionäre ist, weil jede Aufweichung auch letztlich mehr Profite bedeuten, aber nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, dass es eben schon wichtig ist, sich langfristig umzustellen, weil sonst der Markt wegbrechen wird. Und wir können natürlich versuchen, unseren Markt abzuschotzen und zu schützen, das, was die USA gerade versuchen mit sehr hohen Zöllen. Aber ich glaube, das wird langfristig nicht funktionieren, denn langfristig wollen die Konsumenten letztlich das Produkt, das besser ist. Und das hat man zum Beispiel beim Mobiltelefon gesehen, wo irgendwann Nokia einfach bedeutungslos war, wo die von einem Moment auf den anderen quasi als Weltmarktführer bedeutungslos wurden, weil sie einfach nicht mehr das richtige Produkt hatten für die neue Zeit. Und ich glaube, so wird das beim Elektrofahrzeug auch sein.
Wobei auch da die Politik da nicht gekommen ist und gesagt hat, wir geben jetzt den Herstellern vor, welche Mobiltelefone sie zu bauen haben, weil man es auch gar nicht wusste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich sehr, sehr schwer mit diesem Verbrennerverbot in der ursprünglichen Form und bin mir auch nicht so sicher, dass die Industrie solche Leitplanken wirklich braucht und dass diese sinnvoll sind, weil es ein schon sehr, sehr starker Eingriff ist. Und man hat es ja auch gesehen, es ist ja nicht nur ökonomisch eine fragwürdige Geschichte, auch politisch ist dieses Instrument alles andere als beliebt gewesen und ist es nach wie vor nicht. Deswegen ist die Aufweichung durchaus auch politisch zu erklären, weil es einfach bestimmten Kräften Munition gegeben hat, gegen die EU zu schießen. Ich bin voll bei Ihnen, dass man Anreize setzen muss, die CO2-Reduktion im Verkehr zu reduzieren. Ich würde nur nach wie vor immer bevorzugen, wenn man das über CO2-Preise macht und schlicht und einfach den Verbrauch, wenn man fossile Quellen nutzt, verteuert und die Leute so dazu bringt, dann ihre Mobilität neu zu denken. Und dann hat jeder die Wahl und kann überlegen, ob er ein E-Auto kaufen will, lieber mit dem Bus fahren will, irgendwo noch ein Verbrenner vielleicht ab und an ein paar Kilometer fährt. Mir gefällt so diese Leitplankenidee in dieser radikalen Form ehrlich gesagt nicht.
Aber Frau Kunkel, jetzt hatte man eigentlich ja diese Entscheidung für 2035. Mag sein, dass man die vielleicht früher hätte noch anders diskutieren, aber dann hatte man eigentlich mal dieses sogenannte Verbrennerverbot. Jetzt will die Autoindustrie, dass man da wieder ein Stück weit zurückrudert. Und also auch wenn wir auf die Zulassungszahlen eben gucken im Moment, auch auf den Erfolg der deutschen europäischen Hersteller bei der Technologie und so, schneiden die sich da nicht eigentlich ins eigene Fleisch, weil sie ja auch uns Kundinnen und Kunden ein Stück weit verunsichern?
Ja und nein. Also ich würde auch sagen, dass dieses Verbrennerverbot, das sogenannte Verbrennerverbot, so wie es war, alleine nicht ausreichend war, sondern dass vergessen wurde, auf der anderen Seite eben die Anreize zu schaffen und fossile Mobilität so unattraktiv zu machen, weil das ist das, was alle Länder gemacht haben, wo man sieht, Skandinavien zum Beispiel, wo E-Mobilität schon lange sehr, sehr erfolgreich ist. Auch China hat das genauso gemacht. Die haben zwar kein Verbrennerverbot, aber sie haben gleichzeitig alles dafür getan, dass Elektroautofahren super günstig ist und Verbrennerfahren maximal unattraktiv. Und das ist in dieser ganzen Regulierung in Europa schiefgelaufen. Und auch die Frage, wir sind jetzt bei 25% in Deutschland. Wir kommen vielleicht auch in den nächsten Jahren auf 30, 40, 50. Aber natürlich ist 100% eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube schon, dass genau gerade diese letzten Prozente, dass man die eben nicht mit einem radikalen Verbot nur alleine erreichen kann, sondern die erreicht man dann, wenn man einfach sagt, wir nehmen alle Subventionen weg, die die Verbrenner noch haben und wir schaffen Rahmenbedingungen, dass E-Mobilität überall funktioniert und vor allem viel, viel günstiger ist. Und das sind einfach Themen, die irgendwie immer so ein bisschen unter den Tisch fallen, ist so mein Eindruck. Und dann immer nur auf dieses eine, wir verbieten das eine, aber wir sorgen nicht dafür, dass das andere besonders attraktiv ist.
Und es ist ja auch so ein bisschen das Thema dieser Sendung, oder? Ich meine, was hat denn wirklich den Boom ausgelöst? Der Iran-Krieg, die gestiegenen Preise für Benzin und Diesel. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, funktioniert es doch offenbar, wenn man da die Leute in die richtige Richtung pusht. Ich tue mich mit dem Begriff Push ein bisschen schwer, aber wenn man Benzin und Diesel teurer macht, ist der Effekt im Zweifel höher, als wenn man die Leute zwingt, ein E-Auto zu kaufen, was sie gar nicht haben wollen.
Würden Sie sagen,
Herr Kapsel, grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, aber ich glaube, da merkt man eben genau, dass es Sie hatten vorhin gesagt, CO2-Bepreisung, dass es damit nicht funktionieren kann. Denn bei der CO2-Bepreisung, bei dem Emissionshandel in Europa, da geht es um Centbeträge. Also wenn das so kommt, wie es im Moment geplant ist, dann werden sich die Benzinpreise so schrittweise um wenige Cent erhöhen. Und selbst das ist schon sehr schwierig durchzubekommen. Und selbst da läuft gerade die Lobbymaschine, um auch diese Regulierung letztlich aufzuweichen. Mhm. Und umgekehrt jetzt dieser Preisanstieg wegen des Iran-Kriegs, das waren ja sozusagen über Nacht locker mal 40, 50 Cent, die Preise hochgegangen sind. Und es funktioniert natürlich, da stellen sich die Menschen um und überlegen sich dann zweimal, ob sie noch einen Verbrenner kaufen. Aber das tut ja richtig, richtig weh und das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen doch sozusagen uns schrittweise in die richtige Richtung bewegen und dafür braucht es, finde ich, diese Leitplanken, damit man genau diese Schocks eben vermeidet und die Kunden davor schützt, dass sie über Nacht ein Vielfaches ihres Geldes, ihres Einkommens für den Kraftstoff ausgeben müssen.
Was war denn der stärkste Trigger, sage ich mal, für die E-Mobilität, war es eben schon der Blick auf die Preisanzeige an der Tankstelle? Oder welche Rolle spielt diese Prämie? Weil es sollte ja auch vor allem Menschen mit weniger Geld dazu motivieren, sich ein E-Auto zuzulegen. Die Prämie ist gestaffelt nach Einkommen. Wer weniger verdient, bekommt eine höhere Prämie. Also wie groß ist der Anteil dieser, ich sag mal, schon ja auch staatlichen Subvention am Erfolg der E-Autos im Moment?
Also ich würde sagen, der ist sehr groß und das sieht man ja an den Zahlen. Also wenn man jetzt mal ausrechnet, jetzt waren die aktuellen Zahlen, es gibt knapp 50.000 Anträge für diese Prämie. Bis Ende Mai wurden ungefähr 300.000 Elektroautos in Deutschland zugelassen. Dann sagen wir ja, 2/3 davon sind gewerblich ungefähr. Also kommen wir so privat auf ungefähr 100.000 Autos, jetzt mal grob gerechnet. Das heißt, jedes zweite Elektroauto, das jetzt privat zugelassen wurde, dafür wurden Anträge für diese Prämie gestellt. Also das ist erstmal ein riesengroßer Erfolg. Und natürlich ist das auch so ein psychologisches Ding. Es ist immer so, wir haben ja vorhin gesagt, als die alte Prämie gestrichen wurde, brach alles weg, obwohl die Autos danach teilweise gar nicht teurer waren. Mhm. Aber es ist natürlich ein psychologischer Effekt, wenn ich erstmal sehe, boah, ich kriege jetzt hier 4.000, vielleicht 5.000 Euro nochmal als Rabatt oder als Prämie nochmal obendrauf geschenkt. Und natürlich die Angebote waren auch teilweise wahnsinnig günstig. Also gerade Leasingangebote, man konnte Elektroautos für unter 100 Euro im Monat leasen. Und das sind dann schon Preise, wo, glaube ich, viele sagen, naja, jetzt probiere ich das halt einfach mal aus. Ne? Für 100 Euro im Monat, mal so 3 Jahre, jetzt fahre ich mal so ein Elektroauto. Mhm. Also das sind schon so psychologische Themen auch, wo man dann sagt, naja, jetzt gepaart mit diesen hohen Benzinpreisen, dann mache ich das einfach mal. Und insofern kann man sagen, ja, diese Prämie ist ein Erfolg in dem Sinne, dass man sagt, es haben sich davon viele Menschen dazu inspirieren lassen, jetzt mal ein Elektroauto auszuprobieren.
Herr Kafsack, würden Sie das auch so sehen? Die Kaufprämie als Erfolg? Sie war ja durchaus umstritten, als sie eingeführt wurde und als sie diskutiert wurde.
Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Da bin ich nicht der Autojournalist per se dafür, um das wirklich abschließend beurteilen zu können. Ich habe immer den Eindruck grundsätzlich, dass so Preissignale an den Tankstellen psychologisch eine viel, viel größere Wirkung haben und frage mich bei so Prämien natürlich immer auch so ein bisschen, inwieweit das dann zur Mitnahme einlädt. Aber natürlich in dem Moment, wo ich sehe, die Preise schießen an der Tankstelle hoch und gleichzeitig weiß, ich bekomme auch noch ein paar Euro Prämie, wenn ich umsteige, habe ich natürlich einen doppelten Anreiz. Ich glaube, das ist klar.
Aber aus diesem Argument raus war der Tankrabatt, den wir in Deutschland hatten, eher eine schlechte Idee, oder?
Das war meiner Ansicht nach eine relativ blödsinnige Idee. Das haben ja auch andere, unter anderem die Kommission, sehr, sehr deutlich gemacht, dass das eigentlich komplett in die falsche Richtung gegangen ist, diese Idee. Und deswegen ist die Bundesregierung auch gut beraten gewesen, das erstmal nicht zu verlängern. Gut, jetzt stellt sich die Frage in dem Sinne eh nicht mehr, hoffentlich zumindest. Aber die Idee war von vornherein falsch, meiner Ansicht nach.
Jetzt haben wir gesagt, wir haben im Moment einen E-Auto-Boom, eben auch wegen der Preise für Benzin und Diesel. Wenn, was wir natürlich alle hoffen, der Iran-Krieg endet und die Preise dann irgendwann wieder sinken, was bedeutet das dann? Also es könnte ja schon auch so ein kleiner Hemmschuh wieder werden für die E-Mobilität, oder Herr Mock? Also wie nachhaltig, war ja schon am Anfang unserer Sendung die Frage, wie nachhaltig ist das, wenn sich die Lage wieder anders darstellt, gerade an der Tankstelle.
Ja, diese Nachhaltigkeit finde ich ganz wichtig, auch bei der Kaufprämie. Das war ja das Problem auch bei der letzten Prämie, dass die über Nacht beendet werden musste, weil das Geld nicht mehr da war. Und das ist jetzt bei der aktuellen Prämie wohl nicht so, die reicht für längere Zeit anscheinend, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Und eigentlich so, was wir empfehlen, jetzt einfach aus den Analysen verschiedener Länder, ist immer, dass man das gegenfinanziert, solide gegenfinanziert, so wie das in Frankreich der Fall ist. Dass man sagt, es gibt einen Bonus, also eine Kaufprämie für Elektroautos, die wird aber finanziert durch einen Malus, quasi eine höhere Zahlung für Fahrzeuge mit hohen Emissionen und so wird das Ganze gegenfinanziert und trägt sich über längere Zeit. Und bei den Spritpreisen ist es genau dasselbe. Also dieser Tankrabatt, das ist sehr kurzfristig gedacht. Kostet, wenn ich es richtig gesehen habe, 1,6 Milliarden Euro jetzt für diese 2 Monate, wo der gegolten hat. Und dann ist das verpufft oder vielleicht ist auch zwischendrin was verpufft, weil viele Mitnahmeeffekte dann von den Tankstellen mit dabei waren. Frankreich macht das ganz anders. Die haben eben nicht den Spritpreis gesenkt, sondern die haben tatsächlich Elektromobilität gefördert und haben gesagt, ganz gezielt, es gibt ein sogenanntes Social Leasing für einkommensschwache Haushalte. Es gibt auch noch Bonuszahlungen für Elektrofahrzeuge für Vielfahrer der Mittelschicht, also Pflegekräfte, Handwerker, das sind so die Gruppen, die da angepeilt werden oder auch Taxifahrer. Also man hat ganz gezielt gesagt, wir geben Gruppen, die sonst sich das nicht leisten können aktuell, einen Bonus, damit sich ein Elektroauto kaufen können und haben so einen nachhaltigen Effekt, der über diese Iran-Ölpreiskrise hinweg dauert. Ich hatte diese Woche mit französischen Kollegen gesprochen, gesprochen. Die haben gesagt, sie erwarten bis Ende des Jahres einen Anteil von etwa 40-50% Elektrofahrzeuge in Frankreich. Also dann wäre jedes zweite Fahrzeug hätte einen Stecker dort. Das wäre natürlich schon ganz schön bemerkenswert.
Aber das heißt, aus Ihrer Sicht braucht es auf jeden Fall weiterhin, ich sag mal, staatliche Unterstützung, damit dieser Boom eben nicht dann auf einmal wieder abflacht oder vielleicht auch jäh endet, wenn sich die Situation verändert.
Ich denke schon. Also es sind die Parameter, das ist die Modellpalette. Es muss interessante Modelle geben. Ich glaube, die gibt es inzwischen, auch bezahlbare Modelle. Es muss genug Ladeinfrastruktur geben. Die gibt es inzwischen auch. Noch verbesserungswürdig in einigen Teilen, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann sind die Preissignale an der Tankstelle und Preissignale beim Kauf, also die Förderung, das sind die wichtigen Elemente und dann kann das auch langfristig sich tragen, denke ich.
Ich denke, eine Frage, die viele Menschen in Deutschland im Moment auch umtreibt, ist, was heißt es denn für mich persönlich, wenn die E-Mobilität so weitergeht, wie sie im Moment weitergeht? Also wenn immer mehr E-Autos auf unseren Straßen fahren, wenn immer mehr E-Autos verkauft werden. Und zwar nicht aus Kundinnen- und Kundensicht, sondern ich glaube auch aus Sicht als Beschäftigter in Deutschland. Und die Frage, die ich jetzt noch mal gerne mit Ihnen anschauen würde, ist deshalb, was heißt es für unsere Industrie hier in Deutschland, wenn dieser E-Auto-Boom weitergeht? Profitieren die Unternehmen Mercedes, BMW und VW von diesem Boom oder haben die am Ende doch das Nachsehen, weil die Chinesen langfristig den Markt vielleicht übernehmen werden?
Naja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem Produktionsstandort Deutschland und der Frage, was können wir exportieren? Also wir produzieren ja sehr viele Autos hier, aber die werden ja in großen Teilen nicht hier verkauft. Also das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man jetzt sagt, Elektromobilität in Deutschland, was die Deutschen kaufen und das, was aber die Hersteller produzieren und auch verkaufen, auch in anderen Weltregionen sozusagen. Und ich glaube, das ist im Endeffekt gar nicht die Frage zu sagen, naja, ist das jetzt eine richtige Idee oder nicht, sondern am Ende müssen die Hersteller das produzieren, was gefragt ist weltweit.
Klar, das glaube ich auch.
Wenn sie exportieren wollen, dann müssen sie Elektrofahrzeuge bauen. Es werden ja auch schon sehr viele Elektroautos hier gebaut. Aber dass natürlich dieses Thema, das immer wieder kommt, dass ein Elektroauto deutlich einfacher gestrickt ist als ein Verbrenner, dass man da viel weniger Teile braucht, dass man weniger Arbeitsstunden braucht für so ein Elektroauto, das wird natürlich bleiben. Und diese Themen, die sind da und sie werden auch nicht weggehen. Die Frage ist halt nur, können wir es schaffen, möglichst viele Elektroautos zu bauen, um möglichst viel Wertschöpfung auch noch hier und Produktion hier zu halten? Was natürlich dem Ganzen immer zuwiderläuft, ist dieses Thema, dass immer mehr lokalisiert wird, dass natürlich die Hersteller immer mehr versuchen, die Autos auch dort zu bauen, wo sie verkauft werden. Was halt für die Industriearbeitsplätze in Deutschland jetzt erstmal keine gute Nachricht ist.
Aber würden Sie sagen, so unterm Strich ist es eine gute Nachricht, wenn wir einen Hochlauf der E-Mobilität, einen Boom haben für die deutschen Hersteller? Oder birgt es jetzt eben ökonomisch einfach nur auch gewisse Risiken?
Naja, also dieses Thema, was verdient man an so einem Elektroauto, ja, das wird natürlich bleiben. Natürlich streben alle an, dass man irgendwann die gleichen Gewinnmargen mit einem Elektroauto macht wie mit einem Verbrenner. Aber bis jetzt sind halt die deutschen Hersteller noch nicht dort und das muss am Ende das Ziel sein. Aber wie gesagt, am Ende ist die Frage, was man das produziert, was die Kunden weltweit wollen. Und wenn das eben in Zukunft, so wie es aussieht, hauptsächlich Elektrofahrzeuge sind, dann muss man die eben bauen und gucken, dass man damit Geld verdient.
Ich finde das auch wichtig. Das sind globale Unternehmen. Also auch wenn wir sagen deutsche Hersteller, das sind letztlich globale Unternehmen, die dort produzieren und dorthin gehen, wo sie am günstigsten produzieren können und verkaufen können. Und damit wir das in Europa behalten, in Deutschland behalten, die Produktion, brauchen wir, glaube ich, auch einen starken lokalen Markt. Wir müssen sozusagen zeigen, dass wir die Produkte, die wir da verkaufen wollen, auch tatsächlich selber fahren und hier in Deutschland kaufen. Und von daher finde ich das wichtig. Ich finde es wichtig, weil man den Trend sowieso nicht aufhalten kann. Also auch wenn wir jetzt beschließen, wir wollen jetzt hier ein Elektroverbot haben, das würde nichts helfen, weil der Rest der Welt sowieso dann trotzdem in Richtung Batteriefahrzeuge geht. Mhm. Und ganz wichtig, was ich auch noch sagen will, es ist ja nicht nur die Elektromobilität. Letzte Woche war ich hier in der Tesla-Fabrik in Brandenburg und habe mir die angeschaut und dann sagten die, sie brauchen ungefähr 10 Stunden, um ein solches Tesla-Auto zu produzieren und VW bräuchte angeblich 30 Stunden, um ein ID3-Auto zu produzieren. Also beides Elektroautos, aber trotzdem Faktor 3 in der Zeit, die es braucht und natürlich dann auch in den Kosten sozusagen. Und das hat nichts damit zu tun, dass es Elektro wäre, sondern das ist einfach reine Fortschritte in der Produktion. Das ist eine neue Fabrik mit anderen Technologien, mit sehr viel mehr Automatisierung. Und das sind, glaube ich, Faktoren, die machen sehr viel mehr aus, was die Arbeitsplätze angeht, als als die Elektrofahrzeuge. Mhm. Also dieser Trend Richtung neue Produktionsmethoden, Fahrzeuge, die autonom fahren, das sind so die großen Umbrüche. Und der Umbruch zu Elektromobilität ist ein vergleichsweise kleiner Umbruch. Was diese Komplexität und diese wahnsinnige Schwierigkeit im Moment ausmacht, ist, dass das alles zusammenkommt und dass das alles gleichzeitig passiert.
Trotzdem, Herr Kafstadt, gibt es ja diese Diskussion, die hatten Sie auch schon mal kurz angerissen, in der EU, ob man den europäischen Markt eben ein Stück weit auch schützen muss. Also Stichwort vor sehr hoch subventionierten chinesischen Produkten. Das spielt ja in der Autoindustrie auch eine große Rolle. Wie läuft denn da im Moment die Diskussion? Also ist es realistisch, dass sowas kommt, dass wir uns stärker noch als bisher eben auch ein Stück weit abschotten?
Also realistisch ist das auf jeden Fall. Es gab hier gestern beim Gipfeltreffen in Brüssel eine umfassende Diskussion über China und die Rolle Chinas im globalen Markt mit Subventionen, Exportoffensive etc. Und als betroffene Branche wird in dem Zusammenhang immer die Autoindustrie genannt. Nun haben wir schon Zölle auf Elektroautos aus China. Da gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel dran zu schrauben. Man kann sie natürlich immer hochsetzen, aber ob das einen großen Effekt haben wird, das wage ich dann zu bezweifeln. Im Augenblick geht die Diskussion eben darüber, ob man auch Hybride entsprechend mit Zöllen vor der Konkurrenz aus China schützen muss. Aber das ist dann tatsächlich auch eher eine punktuelle Entlastung. Die andere Seite der Medaille ist halt auch immer wieder, inwieweit man den Herstellern hierzulande helfen kann durch die Regulierung auf anderer Ebene und durchaus auch Subventionen. Das ist dann praktisch das Spiegelbild der China-Diskussion.
Können Sie ein Beispiel nennen? Was wäre da vorstellbar?
Ja, vorstellbar wäre letztlich zum einen, wenn wir über den Bau neuer Fabriken reden, die Zulassungsverfahren zu beschleunigen. Es geht aber natürlich im Zweifel auch darum, ob man anderweitige Auflagen für die Branche lockern kann. Es gab ja die Diskussion über die Euro-Vorgaben, wo es dann nicht um CO2-Ausstoß, sondern andere Schadstoffe geht. An solchen Fronten ist natürlich immer noch eine Entlastung denkbar.
Ist es eigentlich diese Diskussion eine Diskussion um sozusagen eine Art Nachteilsausgleich, also weil die Chinesen manchmal unlautere Wettbewerbsmethoden haben, oder ist es auch so ein Angstreflex, also so diese Furcht, wir können da einfach nicht mithalten, deswegen müssen wir jetzt irgendwie uns schnellstmöglich schützen? Oder ist es beides?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Natürlich steht der Vorwurf im Raum, dass die Chinesen ihre Hersteller subventionieren. Und ich glaube, grundsätzlich ist das nicht komplett falsch. Umgekehrt habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute sich auch fast schon dran freuen, sich zu gruseln vor der chinesischen Übermacht und so eine Art dystopische Vorstellungen dann pflegen, nachdem in 10 Jahren wir komplett chinesisch dominiert sind und keine einzige Fabrik mehr in Europa besteht. Also ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden.
Ist es manchmal, Herr Mock, auch so ein Dilemma, weil einerseits wollen wir Klimaschutz, wir wollen deswegen mehr E-Autos auf unseren Straßen, andererseits wollen wir natürlich die heimische Wirtschaft schützen. Wenn die chinesischen Autos halt gut und günstig sind, dann ist es ja auch schön, wenn die quasi die E-Mobilität vorantreiben, oder?
Also ja, natürlich aus Klimaschutzgründen wäre es schön, wenn wir möglichst schnell möglichst viele Elektrofahrzeuge hätten. Aber so einfach ist es nicht, weil die Arbeitsplätze daran hängen. Und man natürlich insgesamt schauen muss, dass diese ganze Transformation gelingt. Und dafür ist es wichtig, dass man sich frühzeitig umstellt, dass man einen Plan hat, eine Vision, die man auch kommuniziert. Und ich finde es einfach wichtig, dass man das nicht komplett der Privatwirtschaft überlässt, sondern dass man auch als Staat eingreift und ganz gezielt in diese Richtung lenkt. Und dazu gehört dann eben auch, dass man sagt, in Ordnung, wenn die Chinesen hierher kommen und hier bei uns produzieren und unsere sozusagen Arbeitsplatzstandards, Umweltstandards einhalten, warum nicht? Das sind ja auch dann gute Arbeitsplätze. Also, dass man das alles miteinander denkt als Paket, anstatt zu sagen, wir schotten uns radikal ab und komme, was da wolle, wir halten an der alten Technologie fest, die aber irgendwann zusammenbrechen wird.
Frau Kunkel, erleben Sie da ein Stück weit auch eine neue Erzählung? Ich meine, ändert sich diese Geschichte vom E-Auto? Wird es allmählich cool?
Ja, auf jeden Fall. Das ändert sich alleine dadurch, dass immer mehr Menschen überhaupt mal in Berührung gekommen sind damit. Und ehrlich gesagt, habe ich jetzt auch noch sehr selten von Menschen gehört, die dann gesagt haben, oh, es ist alles so furchtbar, es funktioniert alles gar nicht, ich muss jetzt sofort wieder auf den Verbrenner wechseln. Also diese Erfahrung, die die Leute machen und vor allem die Menschen, die auf dem Land wohnen, die zu Hause laden können. Für mich war der Game Changer, am Arbeitsplatz laden zu können. Mhm. Also ich glaube, da passiert gerade so viel. Und wenn die Menschen die Möglichkeit haben, entweder zu Hause oder am Arbeitsplatz zu laden, dann vermisst man tatsächlich nie wieder eine Tankstelle. Also wirklich nie. Außer zum Autowaschen vielleicht.
Ist das der eigentlich?
Trotzdem haben wir online bei uns oder auch in der Zeitung immer noch die Geschichten, mein erster Winter mit dem Elektroauto etc., ja. Was zeigt, dass da, glaube ich, noch viel Luft nach oben ist. Und ein Fun Fact in diesem Zusammenhang, Manfred Weber, der EVP-Vorsitzende, eine ganz, ganz starke Stimme gegen das Verbrennerverbot, fährt privat schon seit langem auch ein E-Auto.
Und gerade haben wir übrigens nicht nur die Diskussion, mein erster Winter mit dem E-Auto, sondern gerade höre ich zumindest auch die Diskussion, mein erster richtig heißer Sommer mit dem E-Auto. Was heißt das für meine Batterie zum Beispiel? Also ich glaube, da ist schon auch noch ein bisschen Erklärungsbedarf, oder, Frau Kunkel? Ich weiß nicht, haben Sie schon einen heißen Sommer mit E-Auto überlebt?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und übrigens ein heißer Sommer mit dem E-Auto ist super, weil ich kann das Auto ja vorklimatisieren von irgendwo zu Hause aus. Dann drücke ich auf den Knopf und wenn ich dann einsteige, ist alles schon klimatisiert und im Winter ist es vorgewärmt. Also es ist eigentlich total super.
Das war das Forum in SWR Kultur zum Thema zwischen Iran-Krieg und Kaufprämie. Kommt jetzt der E-Auto-Boom? Es diskutierten Henrik Kafsack von der FAZ, Christina Kunke von der SZ und Peter Mock vom ICCT. Ich bin Geli Hensoldt und danke Ihnen fürs Zuhören.